Okay, dann mach mal eine schöne Einleitung.
Ja, eine schöne Einleitung. Also wir sprechen ja über nicht so schöne Themen, aber dafür spannende Themen gerade. Das ist ja gerade unser persönlicher Auftrag, unsere Hundescheiße, Hundekacke.
Ja, ich weiß nicht mehr genau. Ist ja erst Teil 2.
Ja, ist
Ich
erst
bin noch nicht
Teil
so weit
2.
gekommen, Frau Grote.
Das stimmt, ja, aber mein Gott, also ein bisschen. Na gut, wir wollen das jetzt nicht weiter ausweiten. Unser Thema, was uns beschäftigt, ist vor allen Dingen ja auch sehr spannend, dass uns auffällt, dass Worte, die Benutzung von Worten ja einen großen Impact hat auf Beratung, auf die Hundeszene, auf Menschen, die sich mit Hunden beschäftigen, aber allgemein auch etwas, wo wir ja sehr doll drauf achten und wo uns ja auch sehr klar ist, dass die Art, wie man Dinge ausdrückt oder welche Worte man benutzt, sehr doll dafür sorgen, dass Sachen vielleicht anders wahrgenommen werden. Also auch Sachen emotional so transportiert werden und es damit natürlich auch leicht ist, mit der Wortwahl manipulativ in das Denken des Gegenübers einzugreifen. Und da beobachten wir auch in der Hundeszene, dass das, wir würden sagen, leider oft passiert, um eine bestimmte Meinung oder Ideologie oder Richtungen, die man gerne jemanden lenken möchte oder seine Coaching-Techniken, mit denen man die erklären möchte oder sowas, wenn das Fundament fehlt, da wissenschaftlich basiert zu argumentieren, dass dann gerne mit Worten argumentiert wird, die über ihre Emotionalität so viel Stärke mitbringen sollen, dass sie eine fachliche Erklärung nicht mehr brauchen, weil sie schon so doll seelisch wirken.
Das ist das eine, genau, dass es so polemisch dann wird, irgendwie, ne, kann man ja sagen. Und ich finde, was auch noch eine Rolle spielt, ist, dass ja, wenn man jetzt so vom Standard Hundehalter, Hundehalterin ausgeht, oft ja auch so eine Bildung, in Anführungsstrichen, schon mal zu, also bevor die sich jetzt professionelle Hilfe suchen, wo dann vielleicht noch das passiert, was du jetzt beschrieben hast, passiert ja oft auch, dass erstmal so eine Grundbildung in Anführungsstrichen bei Social Media stattfindet und da dann auch oft, da sind natürlich auch professionelle Leute und da gibt es ja auch wirklich Leute, die sich mega viel Mühe geben und da ganz tollen Content und Inhalt machen und das ja wirklich ein Mehrwert ist. Aber ein großer Teil dieser, sage ich mal, Community besteht ja auch aus anderen Hundehaltenden, die auch so eine Bildung in Anführungsstrichen haben. Und da gibt es auch, finde ich, nochmal so eine besondere Art von Sprache, die so eine Professionalität vorspiegelt, ohne dass da wirklich was dahinter ist. Weißt du, was ich meine?
Also
Das
dieses auch
ja
so
auch
Nutzen
noch.
von so Fachbegriffen,
Ja,
um
ja.
so zu zeigen, ich habe Ahnung, ich benutze
Ja,
Fachbegriffe, also
genau.
ein tieferes Verständnis.
Ja.
Aber wo dann ein wirklicher Profi schon an der Nutzung des Fachbegriffs sehen kann, Moment mal kurz, das ist hier völlig falsch eingesetzt, das heißt das gar nicht.
Ja. Genau, das ist uns aufgestoßen und deswegen haben wir eine kleine Sache hier vorbereitet. Wir haben nämlich jeder einige dieser Begriffe, die uns da irgendwie aufstoßen. Bei mir sind es jetzt teilweise auch Begriffe, wo ich ganz gerne mal mit dir besprechen würde, was das eigentlich heißen soll. haben wir aufgeschrieben, ohne dass die andere das weiß und werden die jetzt dann durchgehen und wenn sich was doppelt, dann streichen wir das weg und wenn nicht, dann haben wir einfach sehr, sehr viele.
Das ist sehr lustig, weil wir haben gesagt 5 und wir haben jetzt beide 7 geschrieben.
Mal gucken, aber wir haben bestimmt nicht komplett die gleichen.
Nein, das glaube ich auch.
Glaube ich nicht.
Okay.
Willst du anfangen?
Ich fange an. Okay, ich habe als erstes, das hast du bestimmt auch, Trauma oder auch Traumafolgestörungen.
Nee, habe ich nicht.
Oh. Also das begegnet mir sehr häufig, sowohl das Wort Trauma als auch das Wort Traumafolgestörung und auch vor allen Dingen die Gleichsetzung, dass es so behandelt wird, als seien diese Worte gleichbedeutend. Also ein Trauma ist gleich Traumafolgestörung. Das wäre ja auch immer, wo wir gleich bisschen mal fachlich gucken können. Aber ganz grundsätzlich, was mich daran total grundsätzlich stört, das ist ja ein Begriff aus der Psychologie und beschreibt, also eine Traumafolgestörung beschreibt ja eine psychische Erkrankung, die echt richtig mies ist und wirklich das Leben auch von Hunden, aber auch von Menschen gravierend beeinflusst im unangenehmen Sinne. Und ich finde das dann immer noch mal so doppelt fragwürdig, solche Worte zu benutzen, um eigentlich nur so eine Meinungsmaximierung darzustellen oder so ein Unterstreichen von ich meine das ernst, weil es ja trotzdem, also auch ein unangenehmes Erlebnis, auch ein sehr unangenehmes Erlebnis, ist ja nicht automatisch ein Trauma. Und jemand, die oder der unter einem unangenehmen Erlebnis leidet oder gelitten hat, hat nicht automatisch eine Traumafolgestörung und das degradiert so ein bisschen diesen krankhaften Anteil von Hunden und Leuten, die wirklich sowas haben, weil es ist einfach so viel schrecklicher.
Zu oft wird es einfach, ne?
Ja, es
Oder
wird so, als wenn das so, ja, mir ging es auch mal schlecht.
ja.
Ich bin auch mal irgendwie doof gestolpert oder so.
Und wenn ich richtig informiert bin, gibt es für Hunde auch keine Diagnosekriterien, mit denen es wirklich abschließend zu klären wäre, im Gegensatz zu Menschen. Sodass das auch bei Leuten, wo wir jetzt sagen würden, die kennen sich wirklich doll aus und oder auch wir beide sind ja durchaus in der Lage, sowas zu mutmaßen, aber es bleibt ja dann bei einer Mutmaßung. Wir können das nicht abschließend klären, weil es einfach diese Art von Diagnostik gar nicht gibt. Oder?
Ja, genau.
Das
Es
ist
ist halt immer, es ist immer ein so ein bisschen ein Ausschluss
ja.
anderer Dinge und ein sich zusammenreimen, aber viele der Diagnosekriterien müssten abgefragt
Ja.
werden. Also wie ist es
Das
denn?
eigene Empfinden müsste abgefragt werden, ne? Ja.
Und das kann einfach nicht. Und auch wenn man natürlich am Ausdrucksverhalten der Hunde viel sieht, kann man nicht nachfragen, hast du manchmal Flashbacks,
Ja.
und solche Dinge.
Ja.
Deswegen ja, da fängt es schon mal an. Es ist schwierig, das zu diagnostizieren, aber nehmen wir mal an, Leute können das einigermaßen zuverlässig über die Kriterien, die es für Menschen gibt. Dann wäre ja trotzdem noch, also was da so, finde ich, schwierig ist, dass Situationen, die sehr unangenehm sind, häufig als das ist ein Trauma. Also als wenn für alle, keine Ahnung.
Also die Situation kann ja nicht bedingen, dass das Trauma entsteht, sondern die Situation muss ja auf etwas in der Persönlichkeit oder auf das Erleben in dem Moment oder auf die Vorerfahrung und so weiter treffen, um ein Trauma auszulösen.
Genau.
Ne? Das meinst du, ja. Man kann
Genau,
nicht.
ja, das, also Leute, die bei einem Erdbeben verschüttet werden, da kann man jetzt nicht sagen, wirst du beim Erdbeben verschüttet, ist das ein Trauma? Das verschüttet werden ist ein
Ja.
Trauma, sondern bei manchen Leuten wird das als traumatisch wahrgenommen, bei anderen aber auch nicht. Und auch so eine krasse Situation wie beim Erdbeben verschüttet werden, wo wir uns einig sind, dass das keiner cool findet, ist nicht automatisch eine traumatische Situation für jede Person.
Ja. Genau, und das kann man ja nicht, genau, da kommt es eben dahin, dass man nicht das eigene Empfinden abfragen kann, sondern Leute sagen dann ja, der hat das und das erlebt, der Hund, also ist der ganz sicher traumatisiert. Und das ist ja nicht. Ja.
Genau. Also, dass der Hund etwas erlebt hat, selbst wenn das eine gesicherte Information ist, da ist ja auch schon manchmal ganz viel Spekulation mit bei. Heißt das trotzdem noch nicht, dass man sicher sagen kann, dass das für den Hund wirklich als traumatisch, also traumatisch heißt ja nicht ganz schlimm, sondern so schlimm, dass das Individuum in dem Moment wirklich ernsthaft geglaubt hat, an Leib und Leben und seelischer Existenz so bedroht zu sein, dass er jetzt sterben oder untergehen könnte seelisch. Und das übertrifft ja, also das bedeutet Todesangst, könnte man sagen, ne? In einem Moment wirklich empfundene Todesangst hatte. Und das kann ich ja im Nachhinein gar nicht sagen. Also ich kann ja, selbst wenn ich weiß, was dem Hund passiert ist, kann ich im Nachhinein nicht sagen, hat der das in diesem Moment so erlebt, dass der wirklich dachte, ich sterbe jetzt oder ich vergehe jetzt, oder hat er das vielleicht gar nicht so eingeordnet?
Ja.
Und Traumafolgestörung wäre dann das nächste. Ja, kann man vielleicht, wenn man sehr gut ist, denke ich auch, an verschiedenen Parametern sagen, das sieht so aus wie, das könnte sowas sein.
Aber es ist ja da auch schon, ne? Wir würden das ja auch, also es ist ja nicht so, als wenn wir diese Begriffe nicht benutzen. Und auch ich bin mir sicher, dass ich mehrere Hunde kannte und kenne, die eine Traumafolgestörung hatten oder haben. Aber wenn wir darüber sprechen, würden wir ja da trotzdem sagen, also das ist sehr wahrscheinlich, wir vermuten das. Aber wir würden halt nicht hingehen, ja, ist doch klar, der hat ein Trauma und deswegen muss das und das so und so sein. Also es ist ja auch immer die Frage, man kann ja einen Begriff verwenden, aber wie verwendet man den und mit welcher, da kommen wir halt wieder zu dieser Polemik, mit welchem Nutzen verwenden wir den? Also knallen wir den jemandem um die Ohren, um keinerlei andere Meinung mehr zuzulassen oder benutzt man den halt vorsichtig so?
Ja, und benutzt man den mit Fachwissen, ne? Also
Ja.
erkläre ich einfach irgendwie damit einfach so, der hat was Schlimmes erlebt, heißt nicht, der hat ein Trauma erlebt und der benimmt sich irgendwie so, wie ich das nicht cool finde oder passt sich nicht gut an hier in unserer Umwelt, weil er aus einem anderen Land kommt, heißt auch noch nicht automatisch, dass das ja zwangsläufig eine Traumafolgestörung sein muss. Es gibt ja auch noch ganz viele andere Sachen. Und wenn man die gar nicht unterscheiden kann, dann Vorsicht bei der Benennung von Verhalten und Situationen mit solchen Begriffen. Das sollte ja eigentlich Leuten obliegen, die sehr genau wissen, was das ist, zumindest schon mal. Und es nicht als Synonym verwenden für Hund benimmt sich komisch und hat wahrscheinlich irgendwas Doofes erlebt. Okay.
Okay, mein erster Begriff ist Desensibilisierung.
Habe ich nicht?
Hast du nicht?
Nee.
Das wird ja eine lange Folge.
Finde ich gut.
Ja, also das ist ja eine Technik aus der psychotherapeutischen Arbeit. Und wir haben es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber also wie jetzt die genaue Definition ist, aber es beinhaltet ja die Arbeit an einer Angststörung oder an, ne, so, also es muss ja eine Störung vorliegen. Und dann ist das eine Technik. Und im Hundebereich wird das häufig benutzt, wenn ein Hund aufgrund eines bestimmten Reizes irgendein ungewünschtes Verhalten zeigt, ihn dann da wieder ranzuführen. So, aber also der Grund, warum er dieses Verhalten zeigt, wenn es jetzt tatsächlich Desensibilisierung wäre, müsste ja auch Angst sein. Und das ist ja in den seltensten Fällen gegeben. Deswegen habe ich Schwierigkeiten mit diesem Begriff. Und der ist, finde ich, schon so total etabliert im Sprachgebrauch.
Ja, also genau, wie du schon sagst, es geht um die Behandlung von Angst eigentlich. Und das bedingt ja auch, weil es wird ja häufig so genannt, wenn Hunde zum Beispiel andere Hunde anbellen. Und dann wird ganz oft genannt, naja, aber vielleicht war der ursprüngliche Auslösereiz für das Bellen eine Unsicherheit oder sogar Angst. Aber um zu desensibilisieren, muss die Angst ja noch das jetzt aktiv antreibende Gefühl sein. Also nicht der ganz, ganz ursprüngliche Auslöser, und dann hat sich so eine, was ja häufig auch bei Leinenaggression vorkommt, so ein erlerntes Aggressionsverhalten, was dann aber nicht mehr, das Angstgefühl ist nicht mehr da, sondern nur noch die Reaktion mit diesem Gebelle. Und das heißt, dann wird das ja auch wieder hinfällig, weil das ursprünglich mal ein Auslösereiz Unsicherheit war. Dann kann ich ja trotzdem keine Angsttherapieform anwenden, um etwas zu behandeln. Und auch.
Ich glaube, es ist so weit gekommen sogar, dass das kaum noch jemand, also es wird quasi nicht, also es gibt auch, dass im Training dann vorgespielt wird oder behauptet wird, es geht um Angsttraining, aber ich glaube, es wird einfach random inzwischen für sämtliche Sachen mit, wir nähern uns langsam einer Situation an. Also ein Hund kann etwas auf Entfernung aushalten und dann nähern wir uns dem Reiz an, wird das einfach random standardisiert benutzt und der Ursprung ist einfach überhaupt nicht mehr bekannt.
Ja, es wird sogar ein Hundetrainer in Ausbildung benutzt als Wort. Desensibilisierung als, weil das ist ja dann ein Synonym für schrittweise Gewöhnung.
Ja, genau.
Und
Das meine ich.
Gewöhnung, Gewöhnung ist ja keine Desensibilisierung. Gewöhnung ist ja einfach nur, ich kenne was nicht und gewöhne mich dran. Das ist ein ganz normaler Prozess, der jedes Lebewesen begleitet immer. Und desensibilisieren ist bei einer krankhaften Ausprägung, bei einer Angststörung, eine Therapieform bei einer psychischen Erkrankung. Also das ist ja auch so ein Pathologisieren von völlig normalen Prozessen. Das ärgert mich dann immer so, als wenn das irgendwie so völlig, alle sind so völlig krank und gestört und komisch. So, ja, Hunde bellen andere Hunde an, das machen die einfach total gerne und in allen möglichen Konstellationen und Ländern und auch bei anderen Leuten und auch da, wo sie nicht an der Leine laufen. Und das ist ja erstmal grundlegend ganz, ganz selten wirklich ein pathologischer Zustand. Ja, aber es gibt dem auch gleich, finde ich, so ein bisschen so ein, huh, wir machen Therapie für einfach nur ein, nee, das ist so Kindergarten lernen, erste Stufe von ganz normalen Lebensprozessen. Und das kriegt, weiß ich nicht, ich finde, das kriegt dafür so eine angeschummelte Fachlichkeit. Ja. Ja,
So.
merkst du schon, ne? Das regt mich, also das hast du was gefunden, das regt mich richtig auf.
Ich habe noch Schlimmere. Ich weiß noch eins, was dich noch mehr aufregt.
Cool.
Was
Ich habe,
dein nächstes?
mein nächstes, das können wir relativ schnell abhaken, aber es passt so schön zu, das regt mich richtig auf. Ich persönlich mag es ja nicht so gern, wenn man das triggert mich richtig sagt.
Ah ja.
Sei
Das hast du aufgeschrieben?
aufgeschrieben, weil ich das auch schon in der Hundewelt ganz oft höre, ist aber gerade auch so ein Modewort.
Passt ja zu deinem ersten Punkt mit dem
Passt zum
Trauma.
ersten Punkt, ne? Also auch das Wort triggern kommt eigentlich aus dem Bereich der Psychologie und auch der psychischen Erkrankungen und beschreibt einen Prozess einer psychischen Erkrankung, wo etwas ausgelöst wird, ein Reiz, der völlig unangemessen der Situation ist und aufgrund einer Verhaltensstörung ausgelöst wird, ne? Also es wird etwas angetriggert, heißt eigentlich, das passiert jetzt etwas, was wirklich nicht mehr normal ist. Und sich nur auf das Individuum und diese Erkrankung bezieht. Da bin ich aber auch ein bisschen
Bezieht sich
hängelig.
das nicht auch in erster Linie bei Traumafolgestörung auf ein Flashback?
Zum Beispiel, ja, genau.
Aber auch auf
Ich
andere.
glaube auch bei
Ich hätte jetzt
Angststörungen,
gedacht nur. Ah ja, stimmt. Da stimmt.
da ist das, glaube ich, auch so, der Triggerreiz. Also wenn ich eine Phobie habe zum Beispiel.
Stimmt.
Aber es ist auf jeden Fall, bezieht es sich immer auf eine psychische Erkrankung und nicht auf einen normal,
Einen so nervt.
es nervt mich oder es tickt mich auch nicht doll. Also nervt mich ganz, ganz doll oder ist so voll mein Thema und deswegen auch das ist nicht triggern.
Finde ich auch, das finde ich auch
Ja.
sehr störend.
Aber
Ich
das so
schreibe
ein
ja
bisschen.
auch nie, ich habe auch in unsere Folge nicht Triggerwarnung geschrieben, in die
Ja.
Dackelfolge, sondern oder in die Beißfolge letztens, sondern ich
Wobei
schreibe
das könnte ja
Inhalt.
sogar eine
Könnte
Trigger.
sogar sein, aber ich schreibe dann halt Inhaltswarnung, weil meistens
Ja.
geht es ja nicht darum, sondern es geht ja um sich zu
Ist ein
schützen
bisschen.
vor Inhalten. Ja.
Ist ein bisschen pingelig, aber ich finde, da kann
Naja,
man
finde ich
vielleicht
aber auch.
drauf achten, weil es gibt halt wirklich Menschen, und das finde ich den Menschen gegenüber dann immer, die triggern wirklich Sachen und das ist nicht lustig. Und wenn ich dann irgendwie, weiß ich nicht, rosa Halsband ziehe und sage, boah, das triggert mich, weil ich rosa blöd finde, dann finde ich das irgendwie wieder so abwertend Leuten gegenüber, die ein echtes Problem haben, was so weit darüber hinausgeht, dass sie irgendwas nervt.
Ja. Okay.
Okay.
Mein. Das hast du
Du.
zwei und jetzt kommt mein zweites,
Jetzt
ne?
kommt deins, ja.
Mein zweites Wort ist reaktiv.
Guck mal, wir sind, ich habe das nicht.
Das stört mich. Beziehungsweise ich würde da mal gerne mit dir diskutieren, was soll das überhaupt sein? Es
Was
ist
sein?
eins der Worte, wo ich mich frage, was. Also ein reaktiver Hund, ne? Man sagt
Ja.
ja, Menschen sagen jetzt heutzutage, ich habe einen reaktiven Hund.
Ja. Sagt
Das
man auch nur bei Hunden, oder? Sagt man das bei Menschen?
habe ich noch nie gehört bei Menschen. Ich kenne das nur bei Hunden. Und es bedeutet offensichtlich aus dem Kontext erschlossen, bedeutet es, dass der Hund sich unangemessen verhält. Also meistens sind es Hunde, die andere Hunde anbellen, weil reaktiv würde ja bei meinem Verständnis bedeuten, der Hund reagiert auf etwas, aber wenn er so reagiert, dass er leise ist dabei, dann ist das nicht schlimm. Also, verstehst du, was ich meine? Also,
Stimmt,
ich meine.
ja. Reaktiv wäre ja dann, also für mich ist das so dieses, das ist für mich ein neues Wort für und Synonym für schlechte Impulskontrolle. Der Hund hat einen Impuls, irgendeine Reaktion zu zeigen und entweder kann er die hemmen oder
Aber eine
nicht.
unangemessene Reaktion.
Aber
Weil wenn er
genau.
eine angemessene Reaktion zeigen würde, dann wäre er nicht reaktiv. Also.
Ja, ich glaube, also es wird teilweise, ich glaube, das stimmt insofern, deine Interpretation würde ich auch teilen, dass von reaktiv immer geredet wird, wenn es eine nach vorne gerichtete Reaktion ist, so wie losrennen, bellen, anspringen, sowas. Also eine schnelle Reaktion, die sich nach vorne richtet. Aber Impulskontrolle würde ja zum Beispiel auch eine Schreckreaktion und ein Rückwärtsgehen oder Springen oder Ausweichen bedingen. Und ich glaube, da würden die Leute, die das Wort reaktiv benutzen, sagen, nee, das ist ja nicht reaktiv, weil sich das nicht nach vorne, sondern nach hinten richtet. Und bei Impulskontrolle wird da ja kein Unterschied gemacht. Das ist ja, ob du jetzt nach vorne oder nach hinten, ist ja alle, jede unüberlegte Handlung, die so aus dem Bauch raus geschossen ist, ist eine impulsive Handlung. Und ich würde sagen, impulsiv und reaktiv ist eigentlich das Gleiche. Und es ist aber eine Neuschöpfung von Menschen als störend wahrgenommen, impulsiv.
Ja. Also ich meine, kann man ja auch machen, aber es ist so ein bisschen so, es ist so ein Begriff. Ich glaube, was mich daran stört, ist, dass das alle verwenden und alle so tun, als wäre das doch klar und als wäre das ein normaler Fachbegriff und das, naja.
Ich finde auch, also was mich auch noch daran stört, ist, dass nicht nur das auch in meiner Wahrnehmung so Wahrnehmung behandelt wird, als sei das normal, sondern oder ein Fachbegriff, sondern als sei das sozusagen etwas, wo man nichts gegen machen kann.
Ja, genau,
Also
der Hund, der ist so.
der ist
Ja,
so, das ist so
ja.
ein, das ist so sein, das ist so sein Charakter.
Mhm.
Und dass das so als jetzt in der Benutzung des Wortes als Erklärung für deswegen kann er das nicht anders. Und das stimmt natürlich, ein impulsiver Hund ist natürlich, das ist ein Teil seines Charakters, wenn er impulsiv ist. Aber Impulskontrolle kann man ja erwerben. Also das kann man ja erlernen und zugänglich machen und situativ sich dazu hemmen. Und deswegen, das stört mich daran, dass ich halt das Gefühl habe, das wird häufig so als Entschuldigung dafür genommen, dass der Hund halt sich daneben benimmt und da auch nichts dran gemacht wird, sondern dass es einfach nur die Erklärung dafür ist, dass der jetzt so bleiben muss.
Ja. Okay. Sehr gut.
Ja.
Finden wir ja auch noch was, wo wir uns uneinig sind.
Ja, oder wo wir mal das Gleiche haben. Vielleicht ja
Glaube ich.
das.
Mal gucken, was kommt jetzt bei dir?
Ich habe jetzt zwei Sachen hintereinander, die relativ ähnlich sind, aber ich würde
Das
sie
geht
trotzdem.
nicht. Sag erst das Erste.
Ich sage das Erste. Also, das Erste ist erlernte
Das
Hilflosigkeit.
habe ich auch an drei.
Oh,
Guck mal.
schön. Ach, weil mir
Auch
das
an
einfach
Platz drei.
so alle Fußnägel mittlerweile hochrollt, dass.
Ja, und Fingernägel.
Und Fingernägel und Zähne und
Ja.
Augenbrauen. Also, weil es auch in einen normalen Sprachgebrauch übergegangen ist und als Beschreibung dient für, der Hund hat eine Einsicht. Und der Hund hat eine Einsicht ist ja eine total tolle Sache. Also ich habe verstanden, dass mein Mensch wieder nach Hause kommt, wenn er weggeht und mich alleine lässt. Ich komme jetzt darauf klar, ich bin alt genug. Ich habe das Vertrauen da rein auch gefunden, dass ich hier nicht allein gelassen werde, sondern der kommt zurück. Und jetzt chill ich. Und das wäre ja eine Einsicht über Verständnis, aber auch in Kombination mit einem Erwachsenwerden. Also
Genau.
Impulskontrolle wird besser, Frustrationstoleranz wird besser. Und der Hund lernt dann eben auch über verschiedenste Lernprozesse. Ich kann hier warten, die geht nur kurz einkaufen. Dann kommt die wieder. Und da wird ja dann häufig als Erklärungsversuch dafür dieser Begriff erlernte Hilflosigkeit, der ja nichts damit zu tun hat, dass der Hund eine Einsicht oder ein Lernen oder eine produktive Form von Verhaltensänderung, um die Situation zu verbessern, machen kann, sondern es ist ja das Gegenteil davon. Erlernte Hilflosigkeit heißt ja die Aufgabe von Verständnis, auch nicht mehr verstehen wollen und gar keine Lösung haben. Also da würde, wenn der Hund zum Beispiel in die Box kommt und der quengelt in der Box rum und dann lernt er in der Box zu sein, dass das alles okay ist und dass man da mal ein Päuschen machen kann und dann schläft er da ruhig. Und wenn er das, also das würde schon ein bisschen nicht einhergehen können mit Erlernter Hilflosigkeit, weil es ein sehr unangenehmer Zustand, da wird er wahrscheinlich nicht entspannt schlafen. Aber nehmen wir mal an, er würde jetzt rein aus Erschöpfung schon einschlafen, dann müsste er bei erlernter Hilflosigkeit, wenn es das wäre, dürfte er die Box nicht verlassen, auch wenn ich die Tür aufmache. Also er würde dann immer da bleiben, obwohl er rausgehen könnte, weil erlernte Hilflosigkeit bedingen müsste, dass alles aufhört an Möglichkeiten, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also es ist nicht ein, ich mache das jetzt so, so ist es besser, sondern ich mache gar nichts mehr, nie wieder. Und das ist ja, wäre ja in diesem Fall nicht der Fall, ne? Also der Hund, wenn man dann nach Hause kommt und sich freut und dann wieder alles fein ist, wenn man zu Hause ist, der kann nicht erlernte Hilflosigkeit vorher haben, weil der würde dann auch nicht reagieren, wenn der Mensch nach Hause kommt. Oder der würde nicht aus der Box rausgehen, wenn die Tür wieder auf ist. Oder. Also der würde nie wieder ein Verhalten zeigen, was sich irgendwie damit auseinandersetzt.
Es ist ja auch ein wirklich seltenes Phänomen. Also ich glaube nicht, dass ich das schon mal erlebt habe. Auch nicht mit Hunden, die wirklich extrem ängstlich vor mir, mit mir in einer Situation waren, in denen ich sie gezwungen habe, meine Nähe auszuhalten. Selbst da ist das nicht vorgekommen. Also was ja so das Schlimmste ist, auch in vielen, sagt man denn, was man dem, also ne, dass man das dem Hund antut und so. Da gab es ja auch immer eine Entwicklung und ehrlich gesagt auch meistens eine sehr schnelle. Also hast du das schon mal erlebt?
Ja, wobei das ja wirklich schwer ist, ne? Also die Sachen, wie man das erforscht hat, das waren ja harte Situationen, die dahinter.
Furchtbar, also eine
Also das kannst du
Folter,
ja
Foltersituation.
fast nicht nachholen im
Nee.
echten Leben. Ich habe das tatsächlich zweimal gesehen. Und zwar einmal, als ich als Kind im Urlaub in Spanien, glaube ich, war. Da war ein Hund, der in einem Vogelkäfig gehalten wurde, der so an der Tür hing als Klingel, wirklich sein ganzes
Oh Gott.
Leben. Ja, richtig schlimm, richtig schlimm. Und das war schon als Kind, da war ich noch relativ klein, aber es hat sich völlig eingebrannt. Und da ist mein Vater hingegangen und hat geklingelt und hat versucht, diesem Menschen zu sagen, dass das nicht geht, so, dass er diesen Hund da rauslassen muss. Und dann hat er die Tür aufgemacht und der Hund konnte nicht raus. Also nicht, weil er nicht körperlich in der Lage gewesen wäre, sondern psychisch konnte er nicht durch diese offene Tür. Der musste dann, dann hat er den rausgezogen. Also ich glaube, mein Vater hat den dann rausgezogen aus dem Käfig. Und dann hat er sich aber nur in diesem kleinen Kreis bewegt, in dem er sich bewegen könnte, wenn er im Käfig wäre. Also obwohl er sich bewegen hätte können, hat er nicht mehr gemacht, als er sein Leben so. Aber das ist ein Hund, der von Welpe an in einem Vogelkäfig gehalten wurde. Immer, Tag und Nacht. Nicht, der ist mal in der Box, sondern der hat da gelebt. Und der war, als wir da ankamen, bestimmt 1,5 Jahre alt. So, also wer sowas tut, kann erlernte Hilflosigkeit bei dem Hund hervorrufen. Das ist ja eine Form der extremen Tierquälerei, die hoffentlich nicht im alltäglichen Umgang aus Versehen mal passiert.
Ja, das ist dieses, also dass Menschen behaupten, das könnte eben aus Versehen durch Training, was Strafe nutzt, passieren oder würde immer passieren. Ist ja noch, die Behauptung geht ja noch krasser. Das finde ich so schlimm daran. Also, das ist ja wirklich, also
Ja, das ist
schwer
einfach nur.
herzustellen und mit wirklich schrecklichen Methoden oder Abläufen.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja, es geht ja nur dann, ist es nur dann herstellbar, wenn der Hund keinen Ausweg hat.
Ja.
Das heißt, auch mit Strafe könnte man es ja nur so herstellen, wenn man den Hund
Für alles
permanent
bestraft.
bestraft, egal was er tut, auch wenn er sich
Ja.
richtig verhält, ihn dann weiter bestraft. Und das ist ja keine Strafe mehr. Das hat ja nichts mehr mit einem pädagogischen,
Nee, das ist ja
also man,
Misshandlung dann, klar.
das ist ja einfach nur Tierquälerei.
Ja.
Dann könnte man das herstellen. Aber wenn auch mit einer selbst, es soll keine Werbung dafür sein, aber selbst mit einer völlig unangemessenen Strafe, die dann dazu führt, dass der Hund das Verhalten nicht mehr zeigt, sondern sich bewusst für ein anderes Verhalten entscheidet und dann sein Leben weiterführt, aber diese Sache nicht mehr tut. Selbst das ist keine erlernte Hilflosigkeit. Also die bedingt das Aufhören von Lösungen und sich dafür zu entscheiden, etwas nicht mehr zu machen, situativ, ist das Gegenteil davon. Und der zweite Fall, wo ich das erlebt habe, und das fand ich noch viel spannender, ist übrigens ein Hund, das geht nämlich auch, und das wird gerne nicht gesagt, wenn es so als Scheinargument genutzt wird, um zu erklären, dass Strafe per se böse ist, dass diese Forschung auch mit Lob gemacht wurde und auch da festgestellt wurde, dass wenn Hunde permanent einen belobenden Reiz bekommen, ohne rausfinden zu können, warum, und wie sie das auslösen können oder wie es nicht passiert, dass das zu was Ähnlichem führt, also einer erlernten Hilflosigkeit im anderen Sinne. Und dass die sämtliches Explorations- und Neugierverhalten aufgeben und dass die keinerlei Versuch mehr starten, irgendwas richtig zu machen, weil sie nicht erkennen
Keinen
können,
Sinn macht. Ja.
wann sie was richtig und wann sie was falsch machen. Und das habe ich tatsächlich auch schon mal bei einem Hund erlebt, der versucht wurde, so komplett. Das war ganz extrem, dieser Mensch war auch ganz extrem und hat versucht, diesen Hund wirklich in jeder Sekunde seines Lebens zu konditionieren. Das heißt, egal was der Hund gemacht hat, ob der sich hingesetzt hat, ob der gespielt hat, ob der sich hingelegt hat, ob der irgendwo hingeschaut hat, ob der geseufzt hat, alles wurde kommentiert und belohnt, wenn es dann, na, also fürs Seufzen wurde der Hund belohnt, fürs Schütteln, weil er dann ja Stress abschüttelt. Fürs ganz kurz liegen bleiben, fürs Aufstehen wieder hinlegen, alles. Und der hat sowas Ähnliches gezeigt. Der war wirklich nervlich ziemlich am Ende, der Hund. Und der hat gar keinen Versuch mehr unternommen, in Kontakt zu gehen oder irgendwie was richtig zu machen. Also der hat einfach nur einfach so vor sich hin alles Mögliche gemacht, völlig random auch Aktionen aneinander geknüpft. Wo die Sinnhaftigkeit auch irgendwann nicht mehr erkennbar war. Und das war schon im krankhaften Bereich. Darum geht es auch.
Ja, also okay. Das ist auf jeden Fall einer der schlimmeren Begriffe.
Ja, ganz furchtbar. Also wer sich dafür interessiert, da würden wir sagen, bitte ganz dringend die komplette Forschung dazu mal zu Gemüte führen, weil erlernte Hilflosigkeit wird man im Alltag unter normalen Hundeleuten bei keinem Hund finden. Egal, ob der viel gelobt oder viel gestraft wird, da braucht es Sachen, die weit über ein Normalmaß jeder Art hinausgehen.
Ich habe wieder was Kleineres zur
Ja.
Entspannung. Und zwar der Begriff Walauge.
Da habe ich letztens gerade drüber nachgedacht und habe auch gedacht,
Ja, oh, genau. Also wenn ich das richtig verstehe, also ich kenne das nur aus Social Media Kontext, aber es wird auch da wieder so benutzt wie ein also als würde es im Ethogramm stehen, sagen wir mal so. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das einfach ein Teil des Drohverhaltens. Also ist das Drohen.
Okay, witzig, ja.
Aber man nennt es jetzt Walauge. Weil das heißt, wenn der Hund nämlich Walauge macht, dann will er nicht angefasst werden.
Ah, nein, also pass auf.
Habe ich
Und
das falsch verstanden?
ja, weil man das nur falsch verstehen kann.
Ach so.
Also würden wir mal annehmen, es wäre ja gar nicht so verkehrt, würden wir mal angehen, es würde wirklich im Ethogramm stehen.
Nein,
Dann
nein, ich weiß
wäre.
schon, dass es nicht im Ethogramm steht, aber das, was der Hund zeigt in diesen Videos, wo die Leute sagen, der macht Walauge, der droht der halt.
Ja, aber das ist, weil du kannst nicht so blöd gucken, wie das gemeint ist. Deswegen, das ist das Problem. Also, wenn es im Ethogramm stehen würde, dann wäre Walauge oder Whale-Eye, das Augenlid wird so weit geöffnet, dass du das Weiße des Auges um die braune Iris herum herausblitzen siehst. Das ist das Walauge. Und das Problem ist, es wäre sogar okay, das zu nutzen. Aber das Problem ist, dass dieser Begriff genutzt wird als, wenn das ist, dann ist immer so. Also das wäre schon an sich, selbst wenn es im Ethogramm stehen würde, dann wäre das ja so wie, immer wenn der Hund den Nasenrücken runzelt, ist er aggressiv. Das wäre ja auch nicht. Du kannst ja nicht einen Teil des Körpers nehmen und
Ja,
sagen,
genau.
ne, also
Ja.
wie man es dreht und wendet, selbst wenn Walauge wäre, okay, zu sagen, okay, sobald du was Weißes im Auge siehst, ist es ein Walauge. Darauf könnte ich mich noch gut einigen. Aber man kann nicht sagen, wenn der Hund Walaugen macht, dann hat er Angst, dann hat
Das
er
und das
Stress
gemeint.
oder da,
Ja,
so.
okay.
Weil ich finde nämlich, und das finde ich ja viel spannender, bei Angst zum Beispiel haben Hunde meistens keine Walaugen, sondern rausglupschende Augen, da sieht man nichts Weißes. Und wo man am meisten Walaugen sieht, und deswegen finde ich das so putzig, weil das wird ja gerne so genommen als Indiz für, guck, der arme Hund hat Angst und ist überfordert. Das meiste, wenn Hunde Walaugen machen, ist beim Spielen. Da ist es ja im Ethogramm beschrieben, die großen rollenden, aufreißenden, rollenden, aber lockeren Augen. Da siehst du viel Weiß. Und beim Sexualverhalten, beim Flirten. Da machen die nämlich auch diese aufgerissen, so ein bisschen dämlich guckenden Augen mit dem weißen Blitz, dieses zur Seite.
Ich habe das ganz anders verstanden. Ich habe, also, und die Hunde, die ich sehe, sind immer Hunde, die dann irgendwie so liegen und dann kommt ein Mensch und dann geht halt die Blickrichtung, also die Pupille geht in Richtung des Menschen, des Menschens, deswegen sieht man auf der anderen Seite mehr weiß und der Hund, also wenn man es denn so betrachten will, würde halt eigentlich, das ist eigentlich ja Drohverhalten, also.
Ja, es kann ja auch im Drohverhalten vorkommen.
Ja.
Also heißt ja einfach nur, du siehst Weiß in der Pupille. Das könnte beim Drohen vorkommen, das könnte beim Spielen vorkommen, das könnte
Ja,
beim.
einfach nach
Ne?
links gucken nur oder nach
Es
rechts.
kann auch einfach nur, wenn der Hund ein Chihuahua ist und raustretende Augen hat und der guckt nach links oder rechts, kann es auch vorkommen. Es kann in allen möglichen Momenten. Also klar, ein Hund kann Walaugen, wenn man das so nennen möchte, machen. Aber dass er das macht, kommt in verschiedenen Motivationen
Super,
und
super. Ja, okay.
vor und heißt erstmal an sich nur, es ist ein einziger körperlicher Ausdruck, der im Gesamtkontext betrachtet werden muss. Und er ist erst recht kein Beleg dafür, dass man sich jetzt so oder so verhalten muss. Das ist ja kein einziges Element aus dem Ethogramm, sagt ja, wenn
Nee.
der Hund das macht, dann musst du so und so, sondern das heißt ja erstmal nur, es kommt in diesem Kontext vor. Punkt.
Nee, du darfst ihn dann nicht streicheln.
Ja. Das ist
Weil du
dann wieder
darfst
so
ja
ein.
sowieso deinen eigenen Hund auch niemals streicheln, wenn der das
Nein,
nicht möchte.
nein, darfst du alles nicht. Am besten gar nichts mehr machen.
Nein. Wenn der nicht möchte. Guck mal,
Und
ich
auch
brauche
wenn er das.
Walaugen, wenn ich so gucke.
Weil du den Begriff gerade gehört hast. Ja.
Okay,
Ja.
gut.
Aber das stimmt, das ist ein schöner. Also, ich fände es ja cool, wenn der mit ins Ethogramm kommen würde, aber ohne diese bescheuerte Bewertung, weil das hat ja nichts mit dem Ethogramm zu tun. Das ist ja das Gegenteil vom Ethogramm, ist ja bewerten. Und wenn man dann sagen würde, ja, das ist ein Teil des Ausdrucks in den Augen, den ein Hund machen kann, und der kommt da und da und da und da und da vor, und dann muss man halt den Rest auch angucken, um zu sagen, was es denn jetzt ist und wie man dann reagiert, kommt ja nochmal völlig auf die Situation an.
Ja. Okay.
Cool.
Gut. Du bist.
Ich habe Resignation.
Ist das das, wo du meintest, das ist ähnlich wie erlernte Hilflosigkeit?
Ja, weil Resignation, habe ich das Gefühl, ist das neue Wort, um Hemmung oder Einsicht zu beschreiben.
War kein schönes Wort dafür.
Nee, und auch ja, völlig falsch.
Ja.
Ich habe nochmal geguckt, ich habe nochmal jetzt gegoogelt, was heißt denn Resignation? Und das wird in verschiedenen Zusammenhängen anders benutzt. Am besten fand ich also im politischen Zusammenhang heißt Resignation nämlich die Einsicht darüber haben, dass man, also ein Zurücktreten aufgrund einer Einsicht, dass man für etwas nicht geeignet oder qualifiziert ist. Das fand ich irgendwie am naheliegendsten. Aber Resignation wäre ja eine Aufgabe und verbunden mit einem unangenehmen Gefühl der Hilflosigkeit und ja, dass die Handlungsfähigkeit weg ist.
In einem vorausgehenden, in einer vorausgehenden Interaktion, ne? Also bei der zwei Parteien einen unterschiedlichen Standpunkt haben.
Genau.
Ja.
Ja, und das ist, ich finde, das ist echt, ne, dass, wenn jemand davon spricht, sagt das ziemlich viel über die Einstellung dieses Menschen aus. Weil das, was du gerade sagtest, trifft ziemlich gut. Also wenn man über etwas redet, wo zwei Personen eine unterschiedliche Einstellung hätten, wie man mit einer Situation gemeinsam umgeht, und die eine Person passt sich der anderen an und sagt, okay, das verstehe ich. Ich mache das jetzt nicht mehr oder ich mache das jetzt so. Und wer das als Resignation beschreibt, das sagt schon ziemlich viel über die eigene Einstellung zu Beziehungsführung aus. Weil ja der Witz an so einem Lebewesen, was in der Gruppe lebt, ist, dass wir alle, auch wir und Hunde, uns aufeinander einstellen und uns anpassen und unsere Aktionen und Handlungen darauf anpassen, dass sie auch in der Gruppe so funktionieren, dass wir alle miteinander auskommen. Das heißt auch immer Kompromiss und Weiterentwicklung und auch Einsicht darüber, dass man vielleicht mal was anders macht, als man das sonst gemacht hat.
Das heißt, wenn man das Resignation nennt, dann stellt man das Bedürfnis, den eigenen Plan durchzusetzen, über das Bedürfnis, was ist in der Beziehung oder in der Gruppe jetzt das Sinnvolle, ne? Ja.
Ja, und dass das so als grundsätzlich etwas Negatives ja betrachtet wird, sich anzupassen, also nachgeben, anpassen, Einsicht haben, einen Fehler erkennen, oder aber einfach für das größere Wohl oder auch die andere Person, sich irgendwo mal kurzfristig zurückzunehmen, als Resignation zu bezeichnen, ist einfach echt, finde ich, irgendwie eine traurige Einstellung zu Beziehungen. Und hat nichts damit zu tun, weil Hunde sind ja in der Lage, Sachen zu verstehen und eine Erkenntnis zu gewinnen und ein bewusstes Tun oder Nicht-Tun aufgrund von, ich weiß, wenn ich jetzt so mache, wird das passieren. Ich will aber lieber, dass das passiert. Also klemme ich mir das, obwohl ich Lust habe, weil ich den anderen nutzen. Na, das ist ja eine Einsicht, das ist ja eine höhere Einsicht. Und dazu sind Hunde ja in der Lage. Und wenn man das dann. Oder auch eine Hemmung, also ich habe verstanden, wenn ich dieses Verhalten jetzt in diesem Moment zeige, kommt das nicht gut an. Wäre eine situative Hemmung. Auch das ist keine Resignation.
Ja, weil das ja auch voraussetzt, dass der Grundgedanke ist, in diesem sozialen Konstrukt sich gut zu fühlen und ja,
Genau, ja, und man
und
hat.
anerkannt zu werden und ja.
Genau, du hast was davon, ne? Also es ist nicht ein, ich kann einfach nichts tun, ich bin dem hilflos ausgeliefert,
Ja.
sondern ich entscheide mich, das zu machen dafür, dass ich hier die Harmonie wiederherstellen kann, wovon ich etwas habe. Ja, das ist was eigentlich was Schönes und Resignation ist was Blödes.
Okay. Sehr gut. Wie viel hast du noch?
Ich hätte noch drei.
Ich habe noch zwei und eins, wo ich tatsächlich nicht weiß, was das ist. Das würde ich auch noch gerne besprechen. Okay, mein nächstes ist Fiddle.
Auch das noch. Du hast aber hier wirklich, ja.
Also, pass auf, auch da wieder. Meine einzige Informationsquelle ist Instagram. Ich habe mir mehrere Erklärvideos angeguckt zu diesem Verhalten. Und es ist anscheinend eine Ergänzung zu Flight, Fight or Freeze. Das heißt, die Reaktion auf eine Bedrohung in der Form, also eine Bedrohung, die aber ja nicht mit Sozialverhalten beantwortet. Also Fight, Flight or Freeze sind ja, obwohl doch Fight ja schon, aber naja, stimmt. Okay,
Aber
nein,
nicht,
vielleicht,
wenn es ein
vielleicht
Angst,
denke
wenn es ein Angstfight ist, ist es ja keine
ich.
soziale
Genau, also
Interaktion.
genau. Also die eigentlich habe ich gedacht an Bedrohungen in der Art, die, wo der Hund eben nicht mit Sozialverhalten reagiert. So, das, was ich gesehen habe auf diesen Videos, war aber immer Demutsverhalten,
Ja, das ist ja auch genau
wenn
richtig.
gefiddelt wurde. Das heißt, das passt ja nicht in diese Aufzählung von eben.
Ja, damit hast du das Problem schon beschrieben.
Okay, gut. Dann,
Weil
weil
es
ich
ist.
weiß ja nicht. Ich meine, also ich will ja auch, man will
Ja.
ja auch offen bleiben.
Ja.
Aber das
Aber
war.
es ist genau das. Also das Wort Viertel, warum auch immer, beschreibt einfach nur in sämtlichen Erklärungen darüber eine aktive Demut.
Genau.
Es ist bereits ein definierter Begriff und der heißt aktive Demut.
Aber dann passt er ja nicht dazu, dann Angst zu haben. Also dann
Nein, und das
nicht
hat ja auch gar
gleichzeitig
nichts.
Angst haben und demütig sein.
Nein, genau. Also das ist so wieder, deswegen ist der so blöd. Man könnte ja auch sagen, ich sage statt aktiver Demut Fiddle, das ist ja okay, wenn man sagt, ich finde das Wort irgendwie witzig. Wäre in Ordnung. Aber dass diese Überschneidung mit Angst, das ist halt Quatsch, ne? Weil es ist einfach, eine Angstreaktion ist keine aktive, hat keinen aktiven kommunikativen.
Genau, das war mein Problem damit, dass das da
Ja.
vermischt wird und dann also quasi da in dieser Aufzählung, aber völlig unterschiedliche Verhaltensweisen beschreibt.
Ja, und das ist ja auch richtig so, weil das kann einen ja nur verunsichern, weil der Witz an Angst ist ja, dass man nicht mehr in der Lage ist, sinnvoll zu kommunizieren und zu interagieren, also auf das Verhalten des anderen einzugehen und auch zu merken, ah, das ist jetzt vielleicht gar nicht böse oder guck mal, der guckt ja gar nicht so, sondern Angst macht ja dieses Blackout und auch die
Genau.
Verarbeitung im Gehirn geht ja an einer ganz anderen Stelle. Und Fiddle, wenn wir es denn mal jetzt so nennen, ist ja eine bewusste Kommunikationsform. So, ja, die ist dafür da, um eine gute Stimmung zu schaffen. Und die kann auch bewusst eingesetzt werden, wenn jemand so ein bisschen griesgrämig aussieht, um den auf seine Seite zu ziehen oder Ärger zu vermeiden. Natürlich, da, aber das ist doch alles die Definition von aktiver Demut.
Ja.
Stört mich auch total, weil es. Wenn man es benutzen will, was man ja machen könnte, müsste man sagen, ich nehme das statt aktive Demut, weil es ein süßeres Wort ist.
Ja, aber es ist dann auch nicht mehr das, was gemeint ist, weil es ist ja nicht gemeint, zum Beispiel ein Hund kommt in aktiver Demut angelaufen.
Das ist,
Das ist ja
machen,
nicht.
sagen die alle anders. Das
Genau,
ist
das
je
ist ja
nachdem.
nicht Fiddle, sondern das ist ja immer irgendwie so dieses im Spiel dann, ne, es ist auch aktive Demut, aber es ist nicht das gemeint, so irgendwie dann da so rum.
Ja, das ist ja das Problem. Es gibt davon keine Definition,
Ja,
weil es
ja.
wird, je nachdem, wer es verwenden möchte, es ist so ein Begriff, den Leute verwenden, um eigentlich wieder, um zu beschreiben, guck mal, der Hund hat Angst.
Ja, genau.
So, und das
Aber
ist,
das ist ja nicht.
er zeigt exakt dasselbe Verhalten in der Begrüßung zum Beispiel, aber da wird es dann nicht fiddeln
Genau, da
genannt.
ist es, genau.
Aber
Und
es ist.
auch passive Demut ist ja das gleiche Verhalten, aber das wird ja auch nicht, also,
Nee,
ja,
und
weiß ich
das ist
nicht.
deswegen, das
Wobei, die
ist.
haben ja dann auch Angst. Also, passive Demut ist ja auch Angst. Ne, ist
Ja.
natürlich nicht, also nicht, dass ich
Nein.
jetzt, aber
Nein,
wird ja
nein, das
auch
war
gerne so.
Sarkasmus.
Was?
Liebe Kinder, das war Sarkasmus.
Ja.
Ja, genau, also das ist wieder das Problem. Das ist so ein bisschen, wie wir das vorhin auch hatten. Es wird so, es gibt keine richtige Definition davon und es ist eigentlich ein Wort, was geschaffen wurde aus etwas, was eigentlich auch einen wissenschaftlichen Ursprung hat, um damit eigentlich eher seine Arbeitsweise zu legitimieren und zu belegen, dass Hunde Angst haben in Situationen, in denen sie eigentlich gar keine Angst haben. Das ist ja eine Handlungskompetenz, sich demütig zeigen zu können. Und Angst zu haben ist ja genau das Gegenteil. Da hat man ja eben keine Handlungskompetenz und ist dem ausgeliefert. Das ist ja
Ja.
genau das, was Angst ausmacht. Das nicht beeinflussen können der Situation und das überwältigt sein seiner Gefühle und nicht mehr sinnvoll handeln können und sich demütig zu zeigen, damit die Stimmung des anderen manipulieren und beeinflussen zu können, macht einen ja total handlungsfähig.
Ja, und es ist so ärgerlich, weil es ist ja so wichtig, gerade wenn es jetzt um Einschätzung geht, ist es ja so ein wichtiger Unterschied. Kann ein Hund auf eine Art von Druck mit so einer Art von Verhalten reagieren oder ist er eben ängstlich und kann das nicht mehr? Und das ist ja so
Ja.
ein wichtiger Unterschied. Und das dann da so zu vermischen, ist halt total ärgerlich. Also es,
Total.
gerade diese Unterscheidung Angst und Demut ist ja auch für Hundehaltende so wichtig und so ein großer Teil der Aufklärung. Ja, so ärgerlich, also.
Es ist furchtbar. Und auch das wird in manchen Hundeprofi-Ausbildungen gelehrt. Als viertes F, als Angstreaktion. Fight, Flight, Freeze, Fiddle. Und das ist einfach fachlich komplett falsch. Es ist auch nicht ein bisschen falsch oder Meinungsfrage. Es ist einfach komplett entbehrt jeglicher Erklärungsgrundlage. Und das gibt es, diesen Ausdruck gibt es nur für Hunde und es haben sich Leute ausgedacht und einfach gesagt, das ist so. Und Angst ist ja nicht nur für Hunde definiert, was das ist, und Angstreaktionen, sondern für mindestens alle Säugetiere. Und bei allen ist Fight, Flight, Freeze, immer. Und nur in der Hundewelt haben sich ein paar Leute gedacht, wir tun da jetzt Fiddle dazu. Und jetzt wird
Ja.
das so behandelt, als sei das irgendwie so, ja, ist doch völlig klar. Dass...
Passwort, ja,
Ja,
genau.
und das ist es einfach nicht so. Das ist, es gibt nicht für Hunde eine extra Definition und Reaktionsmuster. Das sind Säugetiere, Punkt.
Ja.
So. Also das ärgert mich dann auch, wenn das so benutzt wird, ja.
Okay. Dein nächstes. Wir haben erst eine Übereinstimmung bisher.
Das ist ganz schön krass, ne?
Es gibt dann doch ganz schön viele.
Ja, echt. Also, wir können ja mal gucken, wie viel mehr. Was mich noch wirklich sehr, sehr ärgert, ist ein Wort, was ganz viel rumgeht, und das ist das Wort Überforderung.
Das ist auch gut. Habe ich auch nicht, aber es ist auch sehr gut.
Weil da immer, wenn es zu einer Anpassungsreaktion kommt, wie es dann so schön eigentlich heißen müsste, bedeutet, wenn das
Der Hund
Gehirn.
gähnt.
Ja, genau.
Und dann ist er
Also
überfordert.
ja, in irgendeiner Weise, genau. Der Hund.
Kratzt, kratzt sich.
Ja,
Setzt sich. Legt
einer.
sich.
Alles.
Schüttelt sich.
Alles. Also alles, wo der Hund eine Situation ausgesetzt wird, die nicht komplett langweilig und komplett normal für ihn ist, macht ja, dass das Gehirn sich anpassen muss, auch bei Menschen, bei allen. Ja. Und das sorgt dafür, dass Cortisol ausgeschüttet wird. Das braucht man dann und das ist total wichtig. Und dann werden bestimmte Reaktionen losgetreten, die dafür sorgen, dass sich das Gehirn anpasst, dass es zu Gewöhnungsprozessen kommt und so weiter und so weiter, dass der Hund Ideen entwickelt, wie er ein Problem lösen kann. So, dafür braucht es dann immer Stress, sonst passiert das nicht. Und der sorgt dann auch dafür, dass zum Beispiel, wie du gerade sagtest, so stressbedingte Übersprungshandlungen, dass man gehen, schütteln, sich kratzen oder so, wie wir Menschen auch, wir sagen, warte mal kurz, wir machen komische Geräusche, wir fummeln uns im Gesicht rum, kratzen uns am Kopf. Das ist alles stressbedingte Übersprungshandlungen aufgrund einer Anpassungsreaktion. Das heißt, ganz blöd gesagt, lernen. Also Lernen und Gewöhnung. Und das ärgert mich total, dass Anpassungsreaktionen, Lernen, Gewöhnung und Problembewältigung gleichgesetzt werden mit Überforderung, was ja bedeuten würde, es ist nicht möglich, sich anzupassen. Und da denkt jemand nach und sichtbar, konzentriert und denkend und in der Problemfindung. Und dann kommt von außen, oh, ich sehe, du löst ein Problem, das heißt, du kannst keine Probleme lösen. Also wie man auf diesen Rückschluss kommen kann, finde ich auch hart degradierend Tieren gegenüber, Lebewesen gegenüber, die so intelligent sind und so anpassungsfähig wie Hunde, die da wirklich an der Spitze der Anpassungsfähigkeit der meisten Lebewesen der Welt stehen, zu sagen, oh mein Gott, er denkt, der Arme, er ist überfordert.
Ja, und genau das, also auch wieder so völlig totgebraucht irgendwie. Und dann, wenn man es mal weiterdenkt, selbst wenn es zutrifft, heißt das ja auch nicht, dass man dann gar nichts mehr lernt. Also man
Ja.
kann ja auch wirklich mal doll überfordert sein für 20 Minuten. Und solange das nicht kein Dauerzustand ist und es danach wieder eine andere Phase gibt und man das verarbeiten kann, kann man ja sowohl als Mensch als auch als Hund durchaus auch aus überfordernden Situationen lernen. Also ich würde behaupten, dass jede Welpengruppenstunde überfordernd ist für Welpen. Und das heißt nicht, dass man das nicht machen darf. Es sollte nicht, ein Hund sollte nicht in der Welpengruppe leben. Ich würde auch behaupten, dass jedes Hunde Verhaltensseminar, was ich in meinem Leben besucht habe, absolut überfordernd für mich war.
Ja.
Und trotzdem habe ich was gelernt. Also das ist ja auch dann, selbst wenn, ne?
Ja.
Also die Welt geht ja nicht sofort unter, wenn man mal kurz überfordert ist. Ja, finde ich auch schlimmen Begriff. Sehr gut.
Ja, und auch gefordert, ne? Also das
Ja.
gefordert gleichgesetzt wird mit überfordert. Und das sorgt halt dafür, dass Hunde dann nichts mehr lernen dürfen und sich nicht mehr anpassen dürfen, nicht mehr neue zurechtfinden dürfen. Genau, genau, was du sagst, ne? Also eine Förderung ist wichtig Und eine Überforderung passiert auch gar nicht so leicht, wie die meisten denken. Also, dass das in den Zustand kommt, wo der Hund wirklich überfordert ist und nicht mehr in der Lage ist, was Sinnvolles aus der Situation rauszuschließen, passiert so selten. Ja.
Okay. Ich habe noch Fehlverknüpfung.
Das habe ich lange nicht mehr gehört, aber ja, stimmt.
Hast du lange nicht mehr gehört? Ich finde, das wird auch sehr viel gebraucht.
Da haben viele Leute Angst, ne? Dass was fehlverknüpft wird.
Dass Hunde was fehlverknüpfen und dass das dann für immer quasi fehlverknüpft ist. Also im Gehirn falsch verbaut und dann kann man das nicht mehr ändern.
Ja. Es ist erstaunlich, dass so. Also können wir ja erstmal. Hast du schon mal erlebt, dass ein Hund was richtig fehlverknüpft hat, was mit Absicht gelehrt wurde?
Nee.
Nee.
Also, oder ich habe deine Frage nicht verstanden.
Doch,
Was?
ich glaube schon, du, nee, also so Kleinigkeiten. Ich würde jetzt mal sagen, ich habe
Ach
schon.
so, ja, ständig. Also irgendwie Rückruf ist nicht Rückruf, sondern Futtertüten rascheln und sowas.
Genau,
Aber es ist ja
oder.
nicht irre, ist ja nichts, was irreversibel ist. Also überhaupt gar nicht.
Nein, genau, das sind ja zwei Sachen. Also
Ach so,
Fehlverknüpfungen
ja.
kommen ja häufig vor. Aber ganz ehrlich, ich habe die, also die meisten Fehlverknüpfungen, die ich bisher gesehen habe, sind in anderen Momenten vorgekommen, als Leute gedacht haben. Also eher sowas wie, du rufst deinen Hund und der guckt, wo ist der andere Hund, wenn ich jetzt gerufen werde.
Ja,
Dass der
ja.
fehlverknüpft hat, ich werde immer nur gerufen, wenn ein anderer Hund kommt, weil ich da hinrenne. Also ruft mein Mensch und ich gucke schon, wo ist der Hund. Oder die Leine wird kurz genommen, ich fange schon an zu bellen und zu knurren. So,
Ja.
das habe ich auch schon oft erlebt. Aber wie du ja auch schon gerade gesagt hast, verknüpft oder fehlverknüpft ist dem Hirn ja völlig Banane. Alles, was gelernt wird, kann auch wieder verlernt
Ja.
werden oder
Ja.
umgelernt werden. Das heißt, selbst wenn das passiert, was es ja ständig tut, also selbst wenn man den Hund jetzt dazu verknüpft hat, immer wenn ich dich rufe, gucke ich, wo der andere Hund ist, könnte man das ja wieder entgegenlernen, das
Entknüpfen.
entknüpfen. Und das heißt, diese Dramatik dahinter ist mir auch nicht bewusst, warum das passiert immer wieder an allen möglichen Ecken. Und dann muss man das halt wieder gegensteuern.
Ja.
Ja, das ist so, als wenn das dann nie wieder anders geht. Ne? Wenn das verknüpft ist, ist gut, aber wenn es fehlverknüpft ist, für immer. Ja. Und was ich aber auch noch spannend finde zu dem Wort, das ist auch was, wo ich mich dann ärgere, an anderen Stellen wollen Leute Fehlverknüpfung herstellen, nennen das dann nur nicht Fehlverknüpfung. Wenn sie zum Beispiel sagen, ich füttere meinen Hund dann immer, wenn ein anderer Hund kommt, dann freut er sich, wenn ein anderer Hund kommt und dann bellt er nicht mehr. Das
Nee, das
wäre.
ist dann Desensibilisierung.
Das nennen Sie denn Desensibilisierung? Und das wäre ja eigentlich, wenn das funktioniert, auch eine Fehlverknüpfung.
Ja.
Ja,
Okay.
schönes Wort. So, also ich lasse jetzt einen aus, weil ich sage nur ganz kurz, welches gewesen wäre, aber weil wir haben darüber schon ein bisschen geredet. Ich hatte noch Angst. Und da wäre dann, hätte ich dann auch was nochmal, wie du schon gesagt hattest, so von wegen den Unterschied zwischen Angst und Demut, also dass so oft von Angst gesprochen wird
Ja.
und auch Angst und Furcht nicht voneinander getrennt werden.
Ja.
Und dass bei jedem Hund, wenn der einfach aus einem sinnvollen Grund zum Beispiel wegspringt, wenn ein Auto nah an ihm vorbeifährt oder sowas, könnte man sagen, das ist ja jetzt erstmal Furcht.
Ja.
Schlau das zu machen und wäre dumm, es nicht zu machen. Und Angst nicht. Und dass nicht alle Verhaltensweisen, wo der Hund keinen Bock auf irgendwas hat oder auch eine Reaktion zeigt, mit Unsicherheit, nicht automatisch Angst ist.
Aber genau, da haben wir schon drüber geredet. Hast du noch eins?
Ich habe noch eins. Ich habe noch, und das ist jetzt mein Lieblingswort, weil das vermischt all diese Sachen, über die ich mich gerade aufgeregt habe. Und zwar in Verbindung gerade gelernt mit Schnipsels Scheinträchtigkeit, Depression.
Okay. Das ist gar
Also,
nicht in meiner Welt gar nicht so ein oft gehörtes Wort.
ich habe das tatsächlich, weil dadurch, dass ja meine Hündinnen bisher eigentlich immer unkastriert waren und ich mit Leuten darüber auch oft gesprochen habe, also oft einfach auch gefragt werde, ne, wie das funktioniert und so. Und da oft benutzt, also synonym benutzt wurde für, wenn die Hündin scheinträchtig ist, dass die Leute sagen, die ist dann depressiv.
Ach so, und deswegen musste sie kastriert werden, weil sie so
Deswegen
die.
musste sie kastriert werden.
Mhm,
Oder da
verstehe.
ist ein oder es ist zumindest ein Leiden, weil sie durch die Scheinträchtigkeit depressiv ist.
Okay.
Und da bin ich dann so ein bisschen, haben wir wieder dieses, also wenn Menschen eine Depression haben, finden sie es wahrscheinlich berechtigterweise nicht so cool, wenn jemand sagt, oh, ich hatte gestern auch richtig schlechte Laune, ich war auch ganz depressiv. So, weil das einfach eine völlig andere Nummer ist, ob wir von einer psychischen Erkrankung reden oder von einem temporären Zustand des Unwohlseins, den alle Menschen mal hier und da aufgrund irgendwelcher Ursachen erleben und
Ja, und
auch.
beim Hund ist ja auch noch die Frage, ist es tatsächlich Unwohlsein oder ist es einfach nur der normale Zustand der Scheinträchtigkeit, der mit Ruhe und etwas Lethargie einhergeht?
Ja, es ist super witzig. Ich habe es auch noch mal gegoogelt, welche Hormone denn produziert werden. Und das ist sehr witzig, weil es spricht ja nichts, da, also es müsste dann ja bedeuten, dass Schwangerschaft grundsätzlich depressiv macht. Weil die Hormone, die in der Scheinträchtigkeit ausgeschüttet werden, sind ja die in der Schwangerschaft und beim Stillen ausgeschüttet werden oder beim, ne, Milch produzieren. Und die machen ja eigentlich eher das Gegenteil.
Aber auch müde.
Genau. Die machen müde und das fand ich am witzigsten. Die wirken als Antagonisten zu Cortisol, also zum
Ja.
Stresshormon. Das heißt, es ist eigentlich eine Unterstressung, also so wenig Cortisol, dass man so ein bisschen antriebslos und müde wird und eher so ein bisschen lethargisch. Und dass das eigentlich eine Unterproduktion von Stress, von Cortisol-Ausschüttung ist oder das, was dann noch übrig bleibt nach den ganzen gegensteuernden Sachen, was ja dann das Gegenteil von.
Wollte ich gerade sagen, es ist das Gegenteil von Depression.
Genau, es ist halt einfach ein super wohlig, mummeliges,
Ja.
ich will zu Hause in meinem Nestchen kuscheln und ich habe auch keine Inspiration, was Krasses zu machen. Ja, also ist schon eine Antriebslosigkeit, aber nicht aufgrund einer Resignation und Traurigkeit, sondern ja. Aus so einer mummeligen Wohligkeit. Und das finde ich, insofern finde ich dieses Wort sehr spannend. Also die Hündin ist nicht depressiv, wenn sie scheinträchtig ist, auch nicht, wenn sie zu Hause sehr viel rumliegen will und seufzt.
Ja. Ich habe noch eins, wo ich tatsächlich gerne mal wissen würde. Vielleicht weißt du das ja auch wieder, weil ich es auch wieder, ich habe ja eine tiefe Social Media Recherche gemacht. Ich habe mir meinen Algorithmus jetzt für immer kaputt gemacht, den ich
Ja,
eigentlich immer
schrecklich.
versuche, hundefrei zu halten. Aber gut, es ist ja ganz interessant. So, ich möchte gerne wissen, was ist Kiss to Dismiss?
Oh Gott. Ich weiß, was es sein soll. Und meine Fußnägel sind jetzt schon wieder ganz kurz unterm Bauchnabel.
Was, also es war auch wieder so, dass ich auf den Videos überwiegend aktive Demut gesehen habe, aber das ist das nicht. Also das ist nicht gemeint, sondern da soll eher, also wenn man das jetzt von der Bedeutung her, geht es ja um Abstand, aber ja.
Also es ist die Theorie dahinter ist, dass wenn ein Hund dir quasi nett sagen möchte, dass du dich bitte mal verschleichen sollst, aber sich nicht traut, dir das zu sagen, indem er dich zum Beispiel anknurrt, dass er dir so ein Küsschen gibt und dich damit bittet, ihn in Ruhe zu lassen.
Also ich habe es jetzt immer nur unter Hunden gesehen, die Videos, aber ja, wahrscheinlich ist
Ja,
es.
also eigentlich ist auch das wieder, es ist ein Anzeichen von Demut. Es ist halt entweder sich selbst über die Nase lecken oder so eine Licking Intention oder das Gegenüber durchs Gesicht schlecken als aktive Demutsgeste und dann wird das so interpretiert, wenn du dich über deinen Hund beugst, das ist ja erstmal eine normale Reaktion, dass der auch eine Demutsgeste zeigt und das heißt ja noch bei weitem nicht, bitte geh weg, sondern heißt ja nur, ey, ich komme in Frieden, wäre schön, wenn du es auch tätest. Und wenn man sich so nahe kommt, auch da finde ich immer ganz witzig, wenn man Menschen filmt, die machen dann genau das Gleiche. Also wenn du zu jemandem hingehst, den du magst, und du legst den Arm um und sagst, na Schatzi, was möchtest du denn heute essen oder irgendwie so, oder wie war es denn, wie war dein Tag, dann zeigen Menschen auch Demutsgesten. Also die wenden den Blick auch ab und rollen die Schulter ein und sagen mit süßer Stimme Hallo oder sowas. Also das sind alles völlig normale Reaktionen, wenn sich jemand in total vertrauter Umgebung. Und dieses Kiss to Dismiss eigentlich, ach, das ist halt wieder so eine Erfindung, um zu sagen, auch wenn der Hund eigentlich sich so verhält, dass er völlig normal ist und alles cool und der Beweis dafür wäre, dass hier alles in Ordnung ist und man den bitte weiter streicheln kann, haben wir trotzdem noch eine Begründung zu sagen, siehst du, dein armer Hund wird von dir eigentlich nur gequält und gebeutelt und du musst den jetzt in Ruhe lassen.
Gut.
Aber ja, habe ich gerade mit irgendjemandem letztens drüber geredet und das war auch so wieder dieses. Es sind wieder alles so erfundene Begriffe, die eine Fachlichkeit unterstellen wollen für. Man muss Hunde eigentlich die ganze Zeit immer nur. Man kann eigentlich gar nichts mit Hunden machen. Also die sind ja eigentlich schon psychisch bereit für die permanenten Aufenthalt in irgendeiner Heilanstalt, wenn du die einmal zu doll gestreichelt hast.
Okay. Na gut. Hast du noch was oder war es das?
Nee, das war's.
Ja, krass. Guck mal, hatten wir nur eine Überschneidung.
Ja, das finde ich auch krass.
Das war auf jeden Fall, dann hatten wir viel zu reden.
Ja, also
Jetzt glaube ich
wir
auch
hätten
lang.
auch beide noch, glaube ich, noch ungefähr doppelt so viele Begriffe, wenn wir
Ja, wir
jetzt.
hatten uns ja auf fünf begrenzt oder also eigentlich, dann hatten wir ja sieben. Aber gut. Können wir nochmal machen. Können wir nochmal sammeln. Aber ich will nicht noch mehr Instagram-Videos über Hunde gucken.
Nee, das ist auch
War
nicht
wirklich
gut.
nicht schön.
Nee, das ist auch nicht gesund. Okay, also wir können vielleicht grundlegend festhalten, es gibt Fachbegriffe und es gibt so Mode-Fantasiebegriffe. Es wäre schön, wenn man, mindestens wenn man in dem Bereich arbeitet, das wird ja schon ausreichen, wenn man den Unterschied kennt. Und wenn man Modebegriffe nutzt, weil sie einfach ein bisschen fluffiger von der Zunge gehen, dass man sie aber dann richtig erklärt. Und dass wir uns vielleicht, ach, das wäre toll, ne, wenn sich Profis darauf einigen würden, damit ein bisschen mehr fachlicher Differenzierung ranzugehen und nicht Begriffe dafür nutzen, eine Emotionalität zu schaffen, um sich so eine Glaubwürdigkeit damit anzudichten oder Leuten Angst zu machen oder Leute unter Druck zu setzen, dass sie das, was man ihnen erzählt, nicht in Frage stellen.
Ja, es wäre auch schon schön, wenn man sich darauf einigen könnte, dass wir uns mal gerne alle am Ethogramm orientieren.
Oh, ja, toll.
Und nicht, also dass das einfach Voraussetzung wäre für Hundeprofis, aber das ist ja leider nicht so.
Ja, und auch den ganzen anderen, ne? Also wenn wir schon psychologische Begriffe nutzen, was ja okay ist, aber dann bitte auch die
Korrekt.
richtigen Definitionen benutzen, ne? Oder wenn wir Therapieformen vermeintlich anwenden oder Diagnosen stellen, dann sollten wir auch wissen, wovon wir reden. Und das ist ja nicht umsonst ein echt langes Studium. Also da sollte man sich dann auch ein bisschen reinknien.
Okay,
Ja, so
das
sind wir.
reicht.
Vielleicht irgendwann wieder mal schauen, mal sauen, wann wir uns wieder zusammenfinden für ein neues
Genau,
Thema.
ihr könnt ja auch gerne uns noch Begriffe schreiben, die euch noch so einfallen, und auch gerne was dazu sagen oder wir sagen was dazu. Und dann, ja, machen wir vielleicht noch eine Folge dazu.
Ja.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.